Guten Morgen. Schön, darf ich wieder hier bei euch sein. Es hat mich gefreut, hierher zu kommen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass jetzt für die nächsten 25, 30 Minuten das Mikrofon nur für eine Person offen ist. Hey, so tolle Lieder, wie ihr gesungen habt. Merci. Und ich glaube, wenn man da würde das Mikrofon aufmachen und wir wirklich in uns gehen könnten oder uns die Zeit nehmen, in uns geben zu können, in uns zu gehen, es käme noch die eine und die andere Botschaft. Euer Erlebnis mit Gott. Und vielen Dank, was ihr erwähnt habt. Ihr werdet merken, ich werde noch Bezug nehmen auf das eine und das andere, was hier am offenen Mikrofon gesagt wurde. Gewaltig. Mein Leben aus Gottes Perspektive, ich bin ein bisschen egoistisch bei der Thematik. Merkt ihr es warum? Mein Leben. Es geht nicht um dein Leben, es geht um mein Leben. Und wenn du vielleicht was mitnehmen kannst von dem, was ich sage, und da auch dann mein Leben aus Gottes Perspektive stellen kannst oder hinstellen kannst, dann wäre das schön. Aber das ist mein Leben. Und was mein Eindruck ist, was Gott für eine Perspektive zu meinem Leben hat. Ich gehe regelmäßig am Montagabend Fußball spielen. Also es ist sowas wie Fußball, es ist ein Fußball, aber die Qualität, die ist halt schon mit den, ja. Alle wissen, die da sind, das Runde soll ins Eckige, aber Technik und so weiter, in dem Alter, wo wir jetzt sind, die hat etwas nachgelassen, die Anziehungskraft zum Boden ist schwerer geworden, also das Magnet ist irgendwie stärker, keine Ahnung, ob es euch auch so geht. Bei mir ist es so. Und vor einiger Zeit gab es so eine Situation, wir sind auf dem Kriegacker da draußen, auf dem Rasen, wunderschöner Rasen, und nebendran ist die Kriegackerhalle und da sind Jugendliche und Kids, die da trainierten, und ich habe einen Kollege, der ist relativ locker mit der Zunge, wenn es ums Fluchen geht. Also der haut schon mal das eine und das andere raus. Und dann kam ein kleiner Junge raus und sagt zu dem, der ist wieder so voll am Fluchen, sagt zu ihm, auf Schweizerdeutsch, ich sage das mal so auf Hochdeutsch, wenn du so weiter fluchst, kommst du in die Hölle. Der ist so ein Primarschulkind. Und er schreit ihm zurück, ja du mit deiner Chille, hör doch auf mit dem Schießdreck. Und ich stand neben ihm. Und er ist geschieden. Ich sage, viermal warst happy bei der Produktion und jetzt, wo es um die Erziehung geht, ziehst dich raus, machst dich aus dem Staub. Der Junge hat recht. Ja, glaubst du auch so Schießdreck? Ich sage, für mich ist das kein Schießdreck. Ich sage, du musst wissen, ich bin ein Fundamentalist, radikaler Christ. Fundamentalist und Radikalist, also bitte, gang mir weg. Ich sage, das bin ich. Und wir spielen schon so viele Jahre zusammen, er weiß, dass ich Pastor bin. Ich sage, hör da einfach mal hin, was ein Fundamentalist und radikaler Christ ist. Das ist einfach ein Christ, der hat ein Fundament und der ist verwurzelt. Radikal kommt von Radix. Und das bin ich. Aha. Ja, aber heikel. Weißt du, für mich ist nicht heikel. Und das hat mich bewegt. Immer wie mehr. Und so Erlebnisse, und ich komme nachher noch auf ein Erlebnis, die haben mich dazu bewogen, mich über mein Leben Gedanken zu machen. Und zu dem Thema von heute Morgen, was ist mein Leben aus Gottes Perspektive? Und vielleicht seht ihr Dinge ganz anders. Das dürft ihr auch. Und das ist auch gut so. Und vielleicht führen gewisse Aussagen zur Diskussionsstoff. Ja, super. Und ich werde einige Bibelstellen heute bringen, die könnt ihr dann in Kleingruppen vertiefen, wie auch immer. Aber ich starte mit einem Zitat aus dem Talmud. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Die Art und Weise, wie du und ich mein Leben sehen, formt unser Leben. Aus meiner Sicht des Lebens gestalte und forme ich mein Leben. Meine Lebensperspektiven hat Einfluss auf, wie und wo ich investiere. Seien es an Talente, sei es an Fähigkeiten, sei es an Gaben, sei es am Erworbenen. Das ist sehr entscheidend, meine Lebensperspektive. Meine Lebensperspektive ist auch sehr entscheidend zum Thema Beziehung. Was habe ich für eine Perspektive für eine Beziehung? Sei es eine Beziehung zu meinem Partner, zu meinem Freund, sei es eine Beziehung zu Gott. Meine bewusste oder unbewusste Lebensvorstellung bestimmt meine Werte, Beziehungen, Erwartungen, Ziele, Engagement, Prioritäten und so weiter. Hat ganz viel mit meiner Perspektive zu tun. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit einem aus meiner Sicht gestandenen Mann, sehr erfolgreich in der Wirtschaft, ist schon pensioniert. Und er lebt in einem Angstbecken. Der steht auf und hat Angst, der geht schlafen und hat Angst. Angst, und jetzt, wo es dann halt ein bisschen rumort, jetzt sage ich mal kriegerisch gesehen, der ein bisschen näher an uns herangerückt ist, eine Riesenangst. Ob nicht irgendwann eine ballistische Rakete auf seinem Haus fällt oder eine Drohne oder was auch immer. Und hat bei einem Bekannten von mir nachgefragt, du kennst doch den Ferdi. Ich sage, ja. Hat der Bekannte gesagt, ja, kenne ich. Er kennt mich mittlerweile auch. Aber er kommt nicht zu mir und fragt, dürfte ich mal Gespräch mit dir haben? Hat das über einen weiteren Bekannten anfragen lassen, wird der Ferdi mal mit mir und sagt, zack. Er sagt, ja doch, warum nicht? Kein Problem. Ja, aber er bin nicht Christ. Ich sage, spielt doch keine Rolle. Ja, wird er mit da evangelisieren? Das hängt von ihm ab. Wenn er will, über biblischen Inhalt reden, sehr gerne. Aber ich, von mir aus, wenn ich den Eindruck habe, ich sollte mal was sagen, ja, aber sonst geht es um die Person und um seine Not. Und nach einer gewissen Zeit habe ich ihm die Frage gestellt, wie siehst du dein Leben? Und er sagt, oh, du bist aber sehr direkt. Ne? Ich sage, du willst doch, es geht doch um dein Leben. Meines ist soweit mehr oder weniger in Ordnung, aber wir sind hier wegen deinem Leben, nicht wegen meinem. Wie siehst du dein Leben, was die Vergangenheit betrifft, Gegenwart und was Zukunft betrifft? Da war erstmal Sendepause und da sagt er, wie eine Reise ohne Ziel. Da habe ich gedacht, okay, wie eine Reise ohne Ziel. Sagt er, ich erlebe mich ein bisschen so wie der SBB-Bahnhof, extrem viele Schienen, aber ich weiß nicht wohin. Und das macht mir Angst. Ich habe bei mir gedacht, ja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Und dann sagt er, teilweise wie eine Achterbahn oder wie ein Karussell. Mal habe ich einen Höhenflug und dann wieder einen Tiefflug. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber so. Und ich habe den Eindruck, es tritt immer schneller. Und ich werde langsam schwindelig und das macht mir Angst. Ja, das sind die Jahre, die kommen und er merkt seine Endlichkeit. Und dann hat er einen Satz rausgehauen, der hat mir gefallen. Wie ein Brownie. Eigentlich süß. Doch mit der Zeit wird es immer härter. Eigentlich süß, aber mit der Zeit wird es immer härter. Und jetzt fände ich es sehr interessant, wenn wir offenes Mikrofon hätten und du die Frage beantworten müsstest. Wie siehst du dein Leben? Mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, seien es gute, seien es schlechte. Das Gespräch, das hat mich noch eine Zeit lang verfolgt, auch im Zusammenhang, weil ich mich intensiv in letzter Zeit mit der Thematik auseinandergesetzt habe, Langlebensfähigkeit und Resilienz in meinem Beruf. Man sammelt Gewisses an, auch als Pastor, an schönen und weniger schönen Sachen. Und man möchte irgendwie die Zeit, die einem noch verbleibt, nicht arbeiten müssen, in dem Sinne, hoffentlich halte ich es durch bis zur Pension, sondern ich möchte motivierend dranbleiben. Ich möchte motivierend verkündigen können. Ich möchte motivierend Menschen begleiten können. Und wenn dann aber zu viele Rückschläge kommen oder Hammerschläge kommen, dann wird es schwierig. Danach mit einer Perspektive zu arbeiten, zu schaffen. Und in dieser Zeit bin ich immer wieder auf einen Vers gestoßen, der hat mich sehr stark beschäftigt und beschäftigt mich immer noch. Und das ist Kolosser 3, Vers 2. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Was ist himmlisch und was ist irdisch? Und wie kann ich als ein Mensch, der im Irdischen verankert ist, mit einer himmlischen Perspektive im Irdischen schaffen? Wie funktioniert das? Das sind doch zwei verschiedene Welten. Das stimmt. Aber in beiden Welten bin ich verankert. Ich als Ferdinand bin verankert im Irdischen. Sonst würde ich irgendwo davon schweben, es wird schwierig. Da spielt das Alter eine Rolle, die Anziehungskraft der Erde und so weiter, sage ich jetzt mal einfach so salopp. Also ich bin relativ bodenhaftig. Aber ich habe auch eine himmlische Perspektive. Und in diesem Spagat gestalte ich mein Leben. In der Hoffnung, dass die himmlische Perspektive die entscheidende ist für mein Leben. Paulus schreibt in Römer Kapitel 12, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert, neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wie sieht Gott mein irdisches Leben aus der himmlischen Perspektive? Und das führt mich zum ersten Punkt, wo es heißt, mein Leben ist eine Bewährungsprobe. Und da darf man jetzt drüber streiten. Man darf es auch einfach mal stehen lassen und darüber nachdenken. In Jakobus 1, Vers 12 heißt es, freuen darf sich jeder, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Nach meiner Erkenntnis stellt Gott den Charakter, den Glauben, den Gehorsam, die Liebe, die Integrität und Loyalität des Menschen auf die Probe. Es geht um die Beziehung Gott-Mensch. Wie macht Gott das? Habt ihr da eine Ahnung? Also ihr dürft mitdenken und mitreden. Wie macht Gott das? Er erteilt dem Mensch Freiheiten, Aufgaben, Gaben, Eigentum, Fähigkeiten, Glauben und so weiter. Gott schafft dem Menschen eine Freiheit hinein. Er sagt zum Adam, Adam, Du darfst von allem im Garten essen. Nur mal vom Kaiberbaum in der Mitte nicht. Was macht der Adam? Gut, es war ja nicht Adam, ne? Das ist ja wieder die Frau das Thema. Aber nein, der Adam hat sich einfach davon geschlichen. Adam hatte alle Freiheit. Du darfst alles machen, Adam. Bitte von dem einen das ewige Leben bitte nicht. Freisetzung. Und Adam und Eva konnten mit der Freisetzung wie nicht umgehen. Abraham. Abraham, geh ins Land Moria und opfere deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, auf einem Berg, den ich dir zeigen werde. Es ging um Gehorsam. Und da möchte ich einfach mal eine Klammer öffnen. Nicht immer, wenn wir im Leben herausgefordert werden, sind das Anfechtungen von Satan. Sondern es könnte auch sein, dass Gott dich auf eine Probe stellt und schaut, ist er gehorsam. Nicht an allen Herausforderungen ist der Teufel schuld. Dann könnten wir immer einen Schuldiger haben. Jesus wurde dreimal auf die Probe gestellt. Das erste Mal, Jesus ist in der Wüste, hat Hunger und sieht die Steine da liegen. Und die Steine sieht auch Satan und sagt, hey, junger Mann, du könntest Steine in Brot verwandeln. Du hast die Fähigkeit. Und hier wird die Fähigkeit Jesu auf die Probe gestellt. Das zweite Mal, Jesus ist auf dem Tempel, auf dem Turm. Und der Satan kommt wieder und sagt, hey, komm doch ab. Wenn du Gottes Sohn bist, dann wird Gott seine Engel schicken und dich auffangen. Das macht ein Vater doch für seinen Sohn. Der lädt dich nicht gehen. Vertrauen. Und ein drittes Mal ist Jesus auf dem vom Heiligen Berg, auf dem Geschona-Berg und sieht alles. Weit und breit. Ihr kennt den Berg da oben bei der Kirche. Du schaust runter und du schaust bis zu den Alpen und das ganze Juraland. Einfach Neuele. Und dann gehört dir das alles. Reichtum und Macht. Und Jesus sagt dreimal nein. Mache ich nicht. In Johannes 3,18 lesen wir, wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Der Glaube. Glaubst du dem, was Jesus was die Bibel von Jesus verheißt? Oder ist das Ganze ein Schießdreck? Wie der Kollege gesagt hat im Fußball. Und es gibt noch mehr Personen, die in der Bibel auf eine Probe gestellt wurden. Wir haben Jakob, wir haben Hiob, wir haben Jonas und so weiter. Fantastische Geschichten. Ich möchte sie nicht alle erleben, weil ich hätte Mühe damit. Aber immer wieder begegnen wir Menschen in der Bibel. Ja, stell dir vor, du musst im Bauch vom Wal sein, so wie Jonah. Ist nicht angenehm. Es muss recht dunkel und eng gewesen sein und glibberig. Gott scheut keine Wege. Aber ich glaube, ich muss nicht so weit gehen. Ich muss nur bei mir bleiben. Und immer wieder staunen, mit was für einer Geduld Gott mit mir unterwegs ist und was für Wege er mich noch führen muss, damit ich endlich mal kapiere, Ferdi, du bist gar nicht so wichtig. Und das Irdische ist nicht so wichtig. Damit ich endlich mal kapiere, um was es wirklich geht. Und deshalb glaube ich, dass dein und mein Leben, ich bleibe mal bei meinem Leben, ein Prozess des Bewähren ist, auf dieser Zwischenstation, die wir Leben nennen, wenn es dann irgendwann in die definitive Endstation geht. Dein und mein Leben ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Ewigkeit. Jeder Mensch wird in die Ewigkeit gehen. Aber auf dieser Zwischenstation entscheide ich, in welche Ewigkeit ich landen werde. Und ich will hier jetzt keine Werkgerechtigkeit predigen. Entscheidend ist der Glaube an Jesus Christus. Aber es gibt noch andere Herausforderungen im Leben, wo wir dann merken, es ist schwierig. Aber Gott mit dir, packe es an. Das zweite, mein Leben ist eine Leihgabe. Und da heißt es in Römer Kapitel 14, Vers 7 und 8, niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Unsere Zeit, deine und meine Zeit hier auf Erden, unsere Energie, unsere Intelligenz, unsere Fähigkeiten, unsere Mittelis, die teilweise ein bisschen größer und ein bisschen kleiner sind, unser Konto, das ein bisschen kleiner, ein bisschen größer ist. Ich spreche jetzt nicht von der IBAN-Nummer, das ist immer gleich lang, sondern was dann da drauf ist. Unser Besitz, unsere Gaben. Alles, was uns hier auf der Erde unser Leben ermöglicht, ist eine Leihgabe. Und nicht mehr. Wir prahlen uns hin und wieder mit dem, was wir haben. Dafür habe ich hart gearbeitet. Dagegen spricht auch nichts, gegen hart arbeiten. Aber du bist eigentlich nur ein Verwalter von den Segen und den Gaben Gottes. Und dein Leben ist von Gott her gesehen eine Leihgabe, um ihn hier auf dem Erdboden zu verherrlichen. Und zu seiner Ehre unterwegs zu sein. Dazu kommen wir später noch. Die erste Aufgabe, die Gott den Menschen gab, bestand darin, seine Schöpfung zu bewahren und zu verwalten. Zu bebauen. 1. Mose 2,15. Diese Aufgabe wurde niemals aufgehoben und ergänzt mit dem, jetzt bist du dran, für dich anzuhäufen. Steht nicht in der Bibel. Nur wir verhalten uns teilweise so, dass wir es anhäufen. Aber es geht immer noch um Verwalten, um Bebauen. Und Christus sagt, das können wir nachlesen in Lukas 12, er wird irgendwann kommen und schauen, was für ein Verwalter du warst. Ein guter oder ein schlechter. Und das dürft ihr gerne nachlesen, was mit diesen Verwaltern, zwei Verwaltern passiert. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 1, dass wir Diener Christi und Verwalter sind, die in seinem Auftrag den Menschen Gottes Geheimnisse verkünden. Dein Auftrag ist als Verwalter, als Diener, was auch immer du bist, im Auftrag Gottes den Menschen das Geheimnis Gottes zu verkünden. Und was ist das Geheimnis Gottes? Sein Sohn. Erlösung durch seinen Sohn, unter anderem. Wir sagen dann ganz einfach die frohe Botschaft. Aber das ist viel tiefer. Drittens, mein Leben besteht aus zeitlich begrenzten Aufgaben. Und da bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen, wir sind Verwalter und das ist auch sehr gut, sodass wir sehr unterschiedliche Verwaltungsaufgaben haben. Der Markus zum Beispiel ist ein super Lehrer. Ich bin einer, der viel reden kann, aber ich weiß nicht, wie viel Inhalt vermitteln. Sieht bei Markus ein bisschen anders aus. Andere Männer sind gute Wirtschafter und Frauen, die können es hervorragend. Man sagt, alles, was die anpacken, das wird zu Gold. Ich kenne so Leute, die können tun und lassen, was die wollen eigentlich. Und es funktioniert. Bei mir kommt dann eher Rosteisen hervor. zum Teil. Aber so hat Gott ganz unterschiedlich begabt, befähigt. Was machst du mit dem? Das ist eine Aufgabe, eine Befähigung, die begrenzt ist auf Zeit. Das wirst du nicht ewig machen. Genauso wie du nicht ewig leben wirst, wirst du auch nicht ewig diese Aufgabe machen. In Matthäus 25, Vers 23 steht, da sagte der Herr zu ihm, du bist ein guter oder vertrauenswürdiger oder ein tüchtiger oder zuverlässiger Mitarbeiter, je nach Version. Du bist mit einer geringen Summe verantwortungsvoll umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas wirklich Großes anvertrauen. Oder Luther schreibt, ich werde dir größere Dinge anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier des Herrn. Dieser Vers verspricht eine dreifache Belohnung für den treuen, für den guten Verwalter. Das erste ist Gottes Anerkennung. Gott Anerkennung, du warst tüchtig, du warst treu, du warst zuverlässig. Chapeau. Und weil du das bist, kriegst du eine Beförderung. Ich werde dir mehr anvertrauen. Und als Belohnung, let's make party, du bist Teil meiner großen Party. Ist doch wunderbar, ein guter und ein treuer Verwalter zu sein, zu meiner Lebzeit. Kennst du Gottes Perspektive für dich von dem, was Gott dir anvertraut hat? Es geht nicht darum, was für eine Perspektive Gott mit mir hat. Oder mit Markus, mit dem Anvertrauten, sondern mit dir. Ob du jetzt zu Hause als Hausmutter da bist oder mit OM unterwegs bist oder in der Wirtschaft unterwegs bist und so weiter. Muss ich jetzt sagen, wir hatten am Freitagabend hatten wir einen Männeranlass mit dem Dr. Adriel Joost, das ist ein Ökonom der Schweiz, ein tief überzeugter Christ, war ein sehr guter Abend. Dann hat er so einen Satz rausgehauen und dann sagt er, seine Frau hat zu einem Bekannten gesagt, sie sei, also es war eine Woche zurück, mit OM unterwegs gewesen. Und dann ist er nach Hause und hat seine Frau gefragt, seit wann bist du mit OM unterwegs? Wusste ich nicht. Bis sie erklärt hat, OM heißt, ich war ohne, also sie war ohne mich unterwegs, ne? OM ohne mich. Fand ich noch, Klammer zu. Weil wir es von OM hatten. Wie siehst du oder wie gehst du mit dem von Gott, dem dir Anvertrauten um? Sammelst du? Behältst du es für dich? Oder bist du jemand, der sagt, nein, ich teile meine Erkenntnis, mein Wissen. Es ist ja nur zeitlich beschränkt. Es ist eine Aufgabe, die ich von Gott erhalten habe. Den Punkt finde ich genial. Mein Leben ist zeitlich begrenzt, es ist endlich. Psalm 34, Vers 5 heißt es, lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage von dir bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Junge Leute haben da wenig Erfahrung von dem, aber je älter man wird, umso mehr merkt man das. Die Muskeln sind vergänglich. Und es gibt immer mehr Entfaltungsmöglichkeiten, vor allem an der Haut. Immer mehr Falten, die sich so. Psalm 90, Vers 5 heißt es, du reißt die Menschen hinweg. Sie verschwinden so schnell wie ein Traum nach dem Erwachen. Sie vergehen wie das Gras. Das ist so ein nüchterner Vers. Der bringt das so auf den Punkt. Was bilden wir uns da an mit den Anti-Aging oder wie die alle heißen, die Cremen und Salben und Pillen? Nein, irgendwann ist finito. Kaputi, sagt er. Ein Indianer sagt dann, also ich komme aus Paraguay und ich komme von der Mennonite. Und diese gelten als sehr arbeitskräftig und tüchtig. Also die hatten gute Chancen hier. Und dann ist irgendwann mal ein Arbeitsgeber mit seinem Angestellten, das ein Indianer war, unterwegs. Und dann hat der Mennonit gesagt oder der Patron gesagt, boah, jetzt bin ich fertig. Ne? Und der Indianer aus dem Hocker heraus sagt, endlich mal kaputt die Mennonita. Ja? Also kaputti heißt keine Kraft mehr. Ne? Jetzt wird der Mennonit auch mal müde. Ne? Bis jetzt ist immer nur der Indianer müde geworden, die wäre relativ schnell müde. Zum Teil, aber hier war jetzt der Mennonite auch mal kaputti. Ne? Aber unser Leben ist endlich. Das wissen wir alle. Und doch tun wir so, wie wenn es noch sehr, sehr lange geht. Mein Leben ist eine Zeit, um anderen Gutes zu tun. Den Vers haben wir schon gehört. Iske, ist richtig? Eske. Genau, Galater 6, Vers 9. Da habe ich schon gedacht, und ihr werdet staunen, ich schreibe ja mein Manuskript immer auf und sage dann immer wieder auch Sachen, die ich nicht aufgeschrieben habe und lasse Sachen weg. Aber da habe ich nur den Vers. Sie hat die Botschaft gebracht. Sie hat gesagt, um was es da geht. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Glaubensgenossen. Und das ist ein Vers, der aus meiner Sicht, der spricht für sich selber. Wir alle können mit dem Begriff Gutes was anfangen. Und wir alle wissen, wie wir einander Gutes tun können. Also let's do it. Ob es als Hausmutter ist, ob in der Schule ist, im Beruf ist oder in Gesprächen. Ehefrauen dürfen Männer auch was Gutes tun, Ehemänner, umgekehrt auch. Eltern dürfen Kindern was Gutes tun, umgekehrt auch. Ihr dürft euch in der Gemeinde Gutes tun. Das glaube ich ist so Teil, das weiß ich, das ist ein Auftrag, einander Gutes zu tun. Mein Leben ist ein Hinweis auf Jesus Christus. In Johannes 13 steht, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was für ein Kompliment. Jesus traut es uns zu, dass die Menschen an uns, an mich erkennen werden, an unserer Liebe untereinander erkennen werden, wer er ist. Und ich fand dein Zeugnis, Erich, sehr, sehr schön. Und das ist etwas, das ich vermisse, seit ich nicht mehr in der Sportlerarbeit drin bin. Diese spontane Gespräche über Gott und die Welt. Und das tut so gut. Und ich habe dich so gespürt, du hast richtig Freude gehabt an dem. Und wir machen es teilweise viel zu kompliziert. Beim Fußball kam der kleine Junge da raus und hat dem da gesagt, hey, wenn du so fluchst, dann gehst du ins Hölle. Ja, du und deine Hölle. Das war so, beim Angeln hat man so Köder. Das war so ein Köder für mich, zu sagen, oh, junger Mann, da hast du jetzt aber was rausgelassen, das greife ich mal auf. Du und ich sind ein Hinweis auf Jesus Christus. Bist du das? Bist du das zu Hause? Bist du das in der Gemeinde? Bist du das in deinem Umfeld? Erlebst du das, dass dein Verhalten Fragen auslöst? Im positiven Sinne? Oder löst dein Verhalten Fragen aus, die eher, naja, so will ich eher nicht sein? Und an dieser Stelle möchte ich euch die Frage stellen, aus welcher Perspektive siehst du dein Leben? Ich glaube, ich habe da eine Folie, wo alle, genau. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Das sind einfach mal ein paar Gedankenanstöße. Deine und meine Erdstation, dein und mein Leben ist eine Zwischenstation auf dem Weg in die Ewigkeit. Und wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Jeder Mensch kommt in die Ewigkeit rein. Aber hier auf dieser Zwischenstation entscheidest du, in welche Ewigkeit du reingehst. Gehst du in die Ewigkeit, wo es einfach nur noch, wo es Verderben ist? Oder gehst du in die Ewigkeit, wo Gott dich haben möchte? Ewige Herrlichkeit. Und da ist ganz entscheidend, dass du dem Sohn glaubst. Für mich ist ein Leben aus Gottes Perspektive sehr befreiend. Der ganze Gesellschaftsdruck, der ganze Leistungsdruck wird durch Gottes Perspektive, der himmlischen, das ist wie wenn du einen riesen Rucksack runternimmst und sagst, hey, ich bin berufen zur Freiheit. Ich bin berufen, dass ich hier in der Gesellschaft ein Zeugnis sein darf, dass meine Kameraden, meine was auch immer, an mich erkennen können, wer du bist, Jesus. Und das finde ich ein Riesending, dass Gott es mir zutraut. Und damit ich das Ganze nicht alleine schultern muss, sagt er zu mir, komm mit mir unter meinem Joch. Ich gebe die Orientierung, ich nehme die Last, ich gang voran. Und weil das nicht genug ist, dann hier hast du noch den Heiligen Geist, hier komm, zack. Gott möchte dich als befreiten Mensch in unserer Gesellschaft gebrauchen. Gott möchte dich als befreiten Mensch hier in der Gemeinde gebrauchen. Dass Leute drumherum wie neidisch werden, hey, so würde ich auch gerne sein. Ich schließe mit drei Verse, Matthäus 6, 33. Euer wichtiges Ziel. Euer wichtigstes Ziel sollte sein, dass Gottes Sache immer die größte Priorität in eurem Leben hat. Macht seine Sache zu eurer Sache. Dann wird er euch alles weitere geben, was ihr sonst braucht. Und die gehörten Verse schon, Kolosser 3, Vers 2. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Und Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diesen Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert, neu ausgerichtet, umgewandelt wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und wenn du das nächste Mal ein Brownie isst, hilft es dir vielleicht, über die Frage nachzusinnen, wie sieht Gott mein irdisches Leben aus der himmlischen Perspektive? Amen.